Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Schönen guten Morgen. "500 Jahre Reformation, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland." Das waren die großen Religionsjubiläen der vergangenen Jahre. Und dieser Tage könnten wir erinnern an 1400 Jahre Islam. Denn Tag 1 der islamischen Zeitrechnung, das war der 16. Juli 622. In zwei Tagen ist das also genau 1400 Jahre her. Trotzdem spricht offenbar niemand darüber, weder innerislamisch noch außerislamisch. Warum das so ist und was es mit dem Mond zu tun hat und wie die islamische Zeitrechnung generell funktioniert, das klären wir heute hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mitte Juli des Jahres 622 auf der arabischen Halbinsel. Da soll der islamische Prophet Mohammed geflohen sein von Mekka nach Medina. Das wurde später bekannt als die Hidschra, die Auswanderung. Und ein paar Jahre später legten islamische Gelehrte fest, dieser Tag soll Tag 1 unseres Kalenders sein und unser islamischer Kalender soll ein Mondkalender sein. Weil das Mondjahr aber etwas kürzer ist als das Sonnenjahr, befindet sich der islamische Kalender inzwischen schon im Jahr 1443, auch wenn das Ereignis, die Hidschra, jetzt genau 1400 Sonnenjahre her ist. Vor der Sendung habe ich über die islamische Zeitrechnung gesprochen mit Patrick Franke. Er ist Professor für Islamwissenschaft in Bamberg. Und als erstes habe ich Patrick Franke gefragt, warum sich außer uns beiden offenbar niemand sonst interessiert für das Jubiläum 1400 Sonnenjahre Islam.
Vielleicht ist es nicht so, dass sich niemand dafür interessiert, aber in der islamischen Welt ist das Datum, wird es als nicht so bedeutend empfunden, einfach deswegen, weil man sich nach der islamischen Zeitrechnung in diesem Jahr im Jahre 1443 befindet und nicht im Jahre 1400. Also es ist kein glattes Datum nach der islamischen Zeitrechnung. Die Jahrhundertwende war eigentlich im Jahr 1979. Das Jahr 1400 hat am 20. November 1979 begonnen und das war schon ein einschneidenderes Datum. Damals gab es dann auch in Mekka eine große Erhebung, die Besetzung der Heiligen Moschee in Mekka. Und es gab auch so einige Erwartungen, die sich an dieses Datum knüpften, dass eine neue Zeit beginnen würde. Das war ja auch viel zusammenzeitlich mit der islamischen Revolution in Iran. Und insofern war das ein großes Datum, während dieses Jahr, ja, wir befinden ja uns gerade in einem relativ unspektakulären Jahr.
Trotzdem wird ja inzwischen auch in islamisch geprägten Staaten weitgehend der westliche Sonnenkalender genutzt für den Alltag. Hat das gar keinen Einfluss auf das Zeitempfinden oder ja auf den religiösen Bereich? Hat es offensichtlich keinen Einfluss?
Auf den religiösen Bereich hat es tatsächlich weniger Einfluss. Also, dass der Sonnenkalender benutzt wird in den islamischen Ländern, das ist auch gar nicht so neu, das ist keine moderne Erscheinung. Man hat eigentlich fast die gesamte Zeit von Anfang der islamischen Ära an einen Sonnenkalender neben dem Mondkalender verwendet. Deswegen, weil man ja auch Landwirtschaft betreiben musste und für die Landwirtschaft ist der Mondkalender denkbar ungeeignet. Und deswegen gab es in fast allen islamischen Ländern neben der islamischen Zeitrechnung noch eine säkulare Zeitrechnung, die verwendet wurde für kommerzielle Zwecke, für die Landwirtschaft und sehr vieles hat man damit organisiert.
Schauen wir noch mal ein bisschen genauer auf die islamische Zeitrechnung und fangen mal ganz vorne an. Warum hat man sich denn damals für den Tag, den wir heute als 16. Juli 622 kennen, als Tag 1 im islamischen Kalender entschieden?
Ja, das hängt damit zusammen. Also man hat diese Zeitrechnung eingeführt, wahrscheinlich im Jahre 638, also während des Kalifats von Omar ibn al-Khattab. Das war der zweite Kalif. Und nach dem, was berichtet wird, hatte das damit zu tun, dass es Streitigkeiten gab, fiskalischer Art. Also im Grunde genommen ging es um die Auszahlung von Sold und es war nicht ganz klar, auf welches Datum sich eine Schuldverschreibung bezog. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung soll dann Omar ibn al-Khattab diese neue islamische Ära eingeführt haben und soll das Jahr der Hijra, also der Auswanderung des Propheten von Mekka nach Medina, eingeführt haben als Jahr 1. Wobei man dann nicht gesagt hat, so jetzt der Zeitpunkt der Ankunft von Mohammed in Medina ist Ausgangspunkt der Zeitrechnung, sondern man nimmt den ersten Tag des Jahres, in dem die Hijra stattgefunden hat, als Ausgangspunkt der Zeitrechnung.
Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, man hätte ja zum Beispiel auch den Geburtstag des Propheten nehmen können oder den Tag, an dem die erste Offenbarung er empfangen haben soll. Aber warum hat man sich jetzt gerade für diese Auswanderung entschieden?
Ja, der Geburtstag des Propheten war natürlich gar nicht bekannt. Man hat erst Jahrhunderte später erschlossen, wann der Prophet Mohammed geboren sein könnte. Und zwar hat man da spekuliert, dass große Männer immer am gleichen Tag des Jahres geboren sind, wie sie sterben, und hat dann dementsprechend den Geburtstag festgelegt. Also das Geburtsdatum war ganz lange unsicher. Man hätte natürlich auch den Beginn der Offenbarung festlegen können, aber das wurde als nicht so entscheidend gesehen, sondern es ging eher um die Frage, wann hat eigentlich das islamische Staatswesen begonnen? Also in vorislamischer Zeit war es ja so, dass es verschiedene Ären gab, also verschiedene Zeitrechnungen. Man hat sehr häufig die Intronisierung eines Herrschers als Ausgangspunkt genommen für die Zeitrechnung. Und bei Mohammed hat man gewissermaßen vorausgesetzt, dass er seine Herrschaft begonnen hat als Führer eines Staatswesens mit der Übersiedlung von Mekka nach Medina. In Medina hat er seinen Staat aufgebaut, und insofern betrachtete man die Hijra als das entscheidende Datum und nicht die Offenbarung. Das hing sicherlich auch ein klein wenig damit zusammen, dass es konkurrierende Zeitrechnungen zu der Zeit gab. Es gab zum Beispiel die sogenannte Yazdegerd-Ära. Der persische Herrscher Yazdegerd III. Hatte 632 die Herrschaft angetreten, und im Iran pflegte man im 7. Jahrhundert nach diesem Herrschaftsbeginn zu berechnen, die Zeit zu berechnen. Und man muss insofern die Einführung der islamischen Zeitrechnung, die dann die Zeit datierte nach dem Beginn der Herrschaft Mohammeds, als eine Art Versuch sehen, deutlich zu machen, dass im Islamischen Reich jetzt eine neue Ära bestand, die sich nicht mehr nach den Ähren richtete, nicht mehr nach den Zeitvorstellungen richtet, der umgebenden Reiche, die bereits geschwächt waren, beziehungsweise ja auch mit dem Islamischen Reich rivalisierten.
Also durch diesen neuen Kalender sagt man im Grunde, jetzt beginnt eine neue Zeit. Das gibt es öfters in der Menschheitsgeschichte, ja, dass neue Kalender eingeführt werden, um klarzumachen, jetzt ändert sich etwas. Vorher galt, wenn ich das richtig recherchiert habe, auf der arabischen Halbinsel ein sogenannter Lunisolarkalender, also ein Kalender, der Mond- und Sonnenjahr verbindet. Das kennt man zum Beispiel auch aus dem Judentum. Das hat den Vorteil, dass da die Monate im Vergleich zu den Jahreszeiten sich nicht verschieben, weil Schaltmonate eingefügt werden. Im Unterschied eben zu dem Mondkalender, das haben Sie ja schon gesagt, der reine Mondkalender, der islamische, der dann für die Landwirtschaft zum Beispiel unpraktisch ist, weil sich da alles immer verschiebt. Warum haben sich die islamischen Herrscher denn damals gegen dieses bisherige System aus Mond-Sonnenkalender entschieden und für den reinen Mondkalender? War das einfach dieser Abgrenzungsimpuls?
Also im Grunde genommen muss man bei der islamischen Zeitrechnung unterscheiden zwei Dinge. Die Einführung eines Mondkalenders, und dann zweitens, der zweite Schritt war, dass man eine neue Stunde Null gewissermaßen ausgerufen hat. Und die Einführung des Mondkalenders, des reinen Mondkalenders und die Verabschiedung vom Lunisolarkalender, die ist schon in der Zeit des Propheten Mohammed selbst erfolgt, und die Einführung spiegelt sich auch im Koran wider. Da gibt es eine Stelle im Koran, wo eben die Abschaffung dieses Schaltmonats erwähnt wird, und dieser Schaltmonat wird im Grunde genommen als etwas bezeichnet, was Unglauben darstellt, und das wird von den Also die Einführung dieses neuen reinen Mondkalenders wird von den muslimischen Geschichtsschreibern datiert, unterschiedlich entweder auf das Jahr 631 oder 632, also noch zu Lebzeiten des Propheten. Einige berichten, dass das bei der sogenannten Abschiedswallfahrt stattgefunden habe, also die letzte Wallfahrt, die Mohammed durchgeführt hat, die er auch geleitet hat im Jahre 632. Das war kurz vor seinem Tod. Und dass man sich gelöst hat von dem Lunisolarkalender, den man wahrscheinlich aus dem Judentum übernommen hatte, hatte auch damit zu tun, dass dieser Schaltmonat gewisse Unsicherheiten barg, insbesondere hinsichtlich der Kriegführung. Und zwar war es so, dass dieser Kalender, der altarabische Kalender, der hatte profane und heilige Monate. Und bei den heiligen Monate zeichneten sich dadurch aus, dass man in ihnen keine kriegerischen Auseinandersetzungen führen durfte. Und das war für den aufstrebenden Staat, der von Mohammed geleitet wurde, doch ein Problem manchmal, wenn man kriegerische Auseinandersetzungen führen wollte, weil dann eventuell zu Zeiten, wo man unbedingt Krieg führen wollte, dann ein Verbot der Kriegführung galt. Und die Frage, wann dieser Schaltmonat eingefügt wurde oder nicht, diese Entscheidung lag bei der Familie eines arabischen Stammes, also das war der arabische Stamm der Kinaner. Und die hatten insofern sehr, sehr viel Macht, weil sie darüber entschieden, ob Krieg geführt werden durfte oder eben nicht. Und das wird als ein ausschlaggebender Grund betrachtet dafür, dass Mohammed dieses System der Schaltmonate abschaffen wollte. Im Koran selbst wird es nicht damit begründet, sondern wird damit begründet, dass das ein Eingriff in die Ordnung ist, die heilige Ordnung, und dass das im Grunde genommen ein Zeichen des Unglaubens ist. Aber diese Abschaffung des Schaltmonats, der dann eben zum Ausgleich des Mondjahres oder zur Anpassung des Mondjahres an das Sonnenjahr gedacht war, der hat schon zur Zeit Mohammeds selbst stattgefunden. Die Einführung der Hijra als Ausgangspunkt für die islamische Zeitrechnung, der ist allerdings ein paar Jahre später erfolgt, wie gesagt, wahrscheinlich im Jahre 638 unter dem Kalifat von Omar ibn al-Khattab.
Wenn also diese Kalenderreform schon auf den Propheten zurückgeführt wird und im Koran erwähnt, gilt dieser Kalender dann als heilig im Islam?
Ja, doch, er hat schon eine heilige Bedeutung, also insofern, als sich natürlich alle religiösen Feste danach richten. Alle religiösen Feste werden nach diesem Kalender berechnet und einige Monate gelten ja bis heute als besonders heilig. Diese Monate werden ja auch im Koran erwähnt. Beispielsweise wird der Monat Ramadan erwähnt als der heiligste Monat, dem der Vorzug gebührt gegenüber allen anderen Monaten. Und da eben einzelne Monate im Koran erwähnt werden aus diesem Kalender, kann man schon sagen, dass er eine heilige Bedeutung hat und wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres verlieren wird in Zukunft.
Dann vermute ich auch mal, dass es keine Überlegungen gab oder gibt, oder ist Ihnen da was bekannt, den Kalender nochmal zu reformieren? Weil ich sag mal, wenn man sowieso immer in der einen Tasche den Mondkalender hat und in der anderen den praktischeren Kalender für den Alltag, den Sonnenkalender, dann könnte man ja vielleicht doch auf die Idee gekommen sein, später da nochmal was zu reformieren.
Ja, es gab immer mal Reformversuche. Es gab auch Versuche, den islamischen Kalender irgendwie dann doch anzupassen an das Sonnenjahr. Man kann da zum Beispiel erwähnen die spezielle Zeitrechnung, die heute in Iran gilt. Dort gibt es zwar den Mondkalender, der auch in den anderen islamischen Ländern üblich ist, den sogenannten Hijri-Qamari-Kalender, also den Hijri-Kalender, der die Hijra als Ausgangspunkt der Zeitrechnung nimmt, gekoppelt an das Mondjahr. Daneben gibt es aber noch den Hijri-Shamsi-Kalender, also den Kalender, der an das Sonnenjahr gekoppelt ist. Und nach diesem Kalender befinden wir uns in einem anderen Jahr, nicht im Jahre 1443, sondern ich kann es Ihnen nicht genau sagen, irgendwie 1390 oder so etwas. Und dieser Kalender nimmt den 21. März zum Ausgangspunkt. Ja, das heißt,
den Frühlingsanfang quasi.
Den Frühlingsanfang, ja. Korrekt. Und es gab auch in anderen Ländern schon mal Reformversuche, zum Beispiel unter Muammar al-Gaddafi in Libyen gab es kurzzeitig die Reform. Da hat man nicht die Hijra als Ausgangspunkt der Zeitrechnung genommen, sondern den Tod des Propheten. Das heißt, in libyschen Zeitungen lief die Zeit anders. Also da wurde ein anderes Datum angezeigt des islamischen Kalenders als in den anderen islamischen Ländern. Und das hat auch Muammar al-Gaddafi damals viel Kritik eingebracht.
Ich will noch mal gerade auf den Iran zurückkommen, den Sie erwähnt haben. Gilt dieser andere Kalender nur im Iran oder dann im gesamten schiitischen Islam? Also benutzen Sunniten und Schiiten denselben Kalender?
An sich ja, also der Mondkalender gilt für alle und dieser Sonnenkalender, Sonnen-Hijri-Kalender, der ist eine Besonderheit in Iran allein.
Die Frage, die ich jetzt noch habe, ist vielleicht eher eine psychologische oder soziologische, aber ich habe mich gefragt, ob Menschen eigentlich anders auf die Welt schauen, wenn sie sich an einem Mondkalender orientieren als an einem Sonnenkalender. Haben Sie da irgendwie Ideen zu?
Naja, es ist natürlich gewissermaßen, was in diesem Mondkalender steckt, ist auch eine gewisse Verachtung der Sonne. Man kann sich überlegen, ob es dafür nicht doch tiefere Gründe gibt. Und zwar, wenn man es zusammensieht mit anderen Reformen, die Mohammed durchgeführt hat. Beispielsweise ist bekannt, dass Mohammed die Regeln für die Wallfahrt, die ja schon in vorislamischer Zeit bestand, in der Weise geändert hat, dass bestimmte Rituale, die stattgefunden haben während des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs, dass er sie weggelegt hat von diesen beiden entscheidenden Punkten, damit klar ist, dass das keine Sonnenverehrung ist. Also man wollte unbedingt den Eindruck vermeiden, dass man mit bestimmten Ritualen der Sonne Ehre erweist. Und das Ritual, was ich meine, ist die sogenannte Ifada, die stattfindet am 9. Tag des Wallfahrtsmonats in der Ebene Arafat. Da war es in vorislamischer Zeit so, dass dieses Ausströmen aus der Ebene Arafat nach Musdalifa stattgefunden hat während des Sonnenuntergangs. Und am nächsten Morgen begab man sich von Musdalifa während des Sonnenaufgangs nach Mina. Und es ist bekannt, es wird überliefert, dass Mohammed bei seiner letzten Wallfahrt genau das geändert hat und gesagt hat, nein, die Ifada muss vorher stattfinden. Und dass man von Musdalifa nach Mina geht, das muss ebenfalls aus der Zeit des Sonnenaufgangs wegverlegt werden, damit deutlich ist, dass keine Sonnenverehrung stattfindet. Und es gibt noch einen zweiten Ritus, bei dem man versucht, diesen Eindruck zu vermeiden. Und zwar ist das das Gebet. Ja, es gibt ja 5 Gebetszeiten pro Tag, Pflichtgebetszeiten. Und eine davon liegt vor dem Sonnenaufgang. Die anderen sind dann über den Tag verteilt. Es gibt aber 2 Zeiten, an denen man nicht beten darf. Und das ist eine Besonderheit des islamischen Ritus. Und zwar ist das die Zeit des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs. Und es gibt auch eine Überlieferung, die besagt, die geht gar nicht auf Mohammed zurück, aber die soll er dann hinterher gewissermaßen abgesegnet haben. Und zwar, dass die Sonne zwischen den Hörnern des Satans aufgeht. Das heißt, dieser Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang wurde betrachtet als ein satanischer Moment. Und man kann sich überlegen, ob dieser Wunsch, jegliche Sonnenverehrung, also zu vermeiden, nicht auch bei der Ausrichtung des Jahres auf den Mondkalender, ob das nicht da zugrunde lag, weil man mit dem Sonnenjahr natürlich auch gewissermaßen der Sonne seine Reverenz erweist. Und wenn man eben sich davon löst und sich am Mond orientiert, dann entsteht dieser Eindruck erst gar nicht.
Und die Gefahr einer Mondverehrung, die dann an die Stelle tritt, die sieht man nicht.
Das hat offenbar keine so großen Probleme bereitet. Es ist ja auch interessant, wenn man sich das überlegt, was später als Symbol des Islams betrachtet wurde, die Mondsichel. Ja, das ist jetzt nicht etwas, was von vornherein vorhanden war. Die Mondsichel war eigentlich ein Emblem des Osmanischen Reiches und hat sich daraus eigentlich erst entwickelt zu einem Symbol des Islams. Aber es gibt natürlich schon bestimmte Punkte, wo der Mond eine religiöse Rolle spielt. Denken Sie zum Beispiel an das sogenannte Wunder der Mondspaltung. Also es gibt die Überlieferung, dass der Prophet Mohammed selbst eine Art Mondspaltung herbeigeführt haben soll, bei dem der Mond geteilt wurde. Die Überlieferungen dazu sind relativ umfassend. Und auch der Beginn des Monats Ramadan wird ja daran festgemacht, dass man die Mondsichel beobachtet. Sobald das Neulicht der Mondsichel auftaucht, beginnt dieser Monat Ramadan. Und das heißt, dem Mond wird damit doch eine relativ große Bedeutung zugemessen. Aber offenbar sah man hier nicht so sehr die Gefahr einer Mondverehrung, die man natürlich auch hätte sehen können.
Aber vielleicht, weil es keine Vorläufer hatte auf der arabischen Halbinsel oder auch im weiteren Umkreis. Also Sonnenverehrung gibt es ja auch im alten Rom und Griechenland und so weiter. Und davon wollte man sich ja dann offenbar abgrenzen.
Richtig. Also man sah offenbar die größere Notwendigkeit, sich von einem Sonnenkult abzugrenzen als einem Mondkult.
Herr Franke, ich will zum Schluss nochmal auf etwas zurückkommen, was Sie ganz am Anfang erwähnt haben, nämlich das Jahr 1400, als das begonnen hat in der islamischen Zeitrechnung, was eben im Jahr 1979 war, in der westlichen Zeitrechnung. Sie haben schon die Aufstände erwähnt, die es damals gab, und die Endzeiterwartungen in Mekka war das ja auch, die Aufstände, die dann da niedergeschlagen wurden. Mal abgesehen davon, wurde dieses Jahr 1400 irgendwie besonders begrüßt, besonders gefeiert, oder macht es im Grunde keinen Unterschied, welches Jahr jetzt neu anbricht innerhalb des islamischen Kalenders, wie es man das ja auch aus dem Christentum kennt, wo im Grunde der Jahreswechsel keine religiöse Rolle spielt?
Ja, also es gibt jetzt nicht so die großen, also eine Tradition, dass man die Jahrhundertwenden groß gefeiert hätte, etwa wie man in den westlichen Ländern Silvester feiert. Das ist eigentlich nicht bekannt. Also Jahrhundertwenden spielen schon eine gewisse Rolle im religiösen Bewusstsein. Schon allein deswegen, weil es diese Überlieferung gibt, dass der Islam jedes Jahrhundert erneuert wird und dass jedes Jahrhundert ein Erneuerer auftritt, ein sogenannter Mujaddid, der die Religion erneuert in dem Sinne, dass er sie auffrischt. Ja, jetzt nicht in dem Sinne, dass er sie reformiert, dass er sie verändert, sondern eher auffrischt, indem er die Sunna des Propheten, also die Tradition des Propheten, wiedererweckt und das, was sich darauf gelegt hat, auf diese Religion, an Dingen, die man als fremd empfindet, gewissermaßen wieder zurückdrängt. Und dieses Bewusstsein, also Jahrhundertwenden, spielen schon eine durchaus wichtige Rolle in der islamischen Welt. Es gab auch lange Zeit die Vorstellung, dass der Islam eigentlich nur 1000 Jahre lang andauern würde. Und deswegen war der Beginn des Jahrtausends der islamischen Zeitrechnung, der zusammenfiel mit einem Tag im Oktober 1591, an den hat man relativ viele Erwartungen geknüpft. Und man hatte schon gedacht, dass das Ende der Welt eintreten könnte, das Ende der Zeiten eintreten könnte zu der Zeit. Das ist dann nicht eingetreten und dann hat man die Erwartungen immer weiter verschoben. Und es gab zu Jahrhundertwenden durchaus in der islamischen Welt immer wieder auch eschatologische oder apokalyptische Bewegungen, die mit Wanderungswellen einhergingen, weil man der Auffassung war, also beispielsweise die Jahrhundertwende 1300, das war eine, wo dann in Afrika viele Auswanderungswellen stattfanden in Richtung Arabien, weil man der Auffassung war, ja, dass es die Aufgabe der Menschen wäre, zur Jahrhundertwende dann sich nach Mekka zu begeben, um sich dort zu versammeln.
Das erklärt Patrick Franke, Professor für Islamwissenschaft an der Universität Bamberg. Wir haben gesprochen über 1400 Sonnenjahre Islam. In der islamischen Zeitrechnung entspricht das aktuell 1443 Mondjahren. Herr Franke, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns die islamische Zeitrechnung ein wenig näher zu bringen.
Sehr gerne.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung schon aufgezeichnet. Sie können es nachhören, wenn Sie mögen, in ein paar Minuten auf deutschlandfunk.de und auch in der DLF-Audiothek-App. Gleich folgen hier die Nachrichten im Deutschlandfunk und danach die Sendung Marktplatz mit Manfred Kläuber. Da geht es um ganz was anderes, nämlich um Essig und Öl, wie man die gut einkauft und in der Küche richtig einsetzt. Das war Tag für Tag, Redaktion Andreas Mein. Ich bin Christian Röther, danke fürs Dabeisein.